Ja, wir haben eine Sache in jedem, es gibt mehrere Dinge, die wir in jedem Gottesdienst tun. Und eine Sache, die dazugehört, die nicht in jeder Gemeinde so zu finden ist, das ist, dass wir jede Woche das Abendmahl feiern. Ja, das ist ja unterschiedlich von Gemeinde zu Gemeinde. Manche Traditionen, da gibt es einmal an Karfreitag und einmal am Toten Sonntag oder so. Auf der anderen Seite, in der katholischen Kirche ist jeden Tag Messe, und die meisten Freikirchen sind irgendwo dazwischen, einmal im Monat oder auch seltener. Uns ist sehr wichtig, dass wir jede Woche das Abendmahl feiern. Und es ist mir aufgefallen, wir haben lange nicht darüber gesprochen, ausführlicher, auch in der Predigt darüber gesprochen. Was bedeutet uns das eigentlich? Warum machen wir das? Und wir sprechen also über das Kreuz und über das Evangelium natürlich, was die Grundlage ist auch für das Abendmahl. Aber wollen doch ein bisschen mal tiefer reingehen. Und weil ich da so lange gar nichts zu gemacht habe, mache ich jetzt gleich eine kleine Serie vor den Ferien. Heute und an den nächsten beiden Sonntagen will ich also von verschiedenen Seiten da rangehen. Und heute geht es eigentlich nochmal um die Grundlage. Was ist passiert? Ja, Jesus hat sein Leben für dich gegeben. Das sagen wir, Jesu Leib für dich gegeben, Christi Blut für dich vergossen. Was heißt denn das? Was ist da passiert am Kreuz? Und soll niemand denken, das Thema ist abgehakt, das weiß ich doch schon längst, muss ich mich nicht mehr beschäftigen. Ich glaube, da buchstabieren wir unser ganzes Leben dran am Kreuz und was es für uns bedeutet. Und neulich war der Markus hier, hat gepredigt und hat mich dann wieder zitiert, ich ihm im Gespräch gesagt hatte, man kommt hier am Kreuz nicht vorbei. Das ist zumindest mein Plan. Und da hilft das Abendmahl uns dabei. Und heute die ganze Predigt. Die nächsten beiden Sonntage wollen wir schauen, was passiert, wenn wir das Abendmahl feiern. Was schenkt uns Gott? Warum ist es nicht nur schön, was er vor 2000 Jahren getan hat, sondern warum ist es gut, das zu feiern? Welcher Segen liegt darin? Und auch, es gibt eine soziale Dimension im Abendmahl. Ja, das Kreuz hat ja den senkrechten Balken und den Querbalken. Und welche Auswirkungen hat das auf unser Miteinander? Kleiner Tipp schon mal ist, wir haben diesen Friedensgruß in unserer Abendmahlsliturgie drin, wo manche ein bisschen gestört sind in ihrer Andacht, sie plötzlich mit anderen Leuten da interagieren sollen. Genau darum geht's. Ja? Also, dass ihr schon mal wisst, ob ihr überlegen könnt, ob ihr dann kommen wollt oder so. Herzliche Einladung. Ich denke, es ist wichtig, sich damit zu beschäftigen, auch wenn ihr dann nicht in allem einverstanden seid. Das ist, die Freiheit haben wir ja auch. Schlagt doch mit mir auf in den zweiten Korintherbrief. 2. Korinther, Kapitel 5. Geht es also nicht ausdrücklich ums Abendmahl, aber es geht um das Kreuz. 2. Korinther, Kapitel 5, die Verse 19 bis 21. Denn, schreibt Paulus, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Statt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, Jesus, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Amen. Wir bitten an Christi Statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Und das ist dieser Ruf von Paulus ist auch der Ruf für heute. Lass dich versöhnen mit Gott. Das ist die Gelegenheit zu klären, wie stehst du zu Gott? Und noch wichtiger, wenn wir es bedenken, wie steht Gott zu dir? Ich möchte euch einladen, euch auf diese Fragen einzulassen und vielleicht dann im Gebet, vielleicht auch im Abendmahl dann einen auch neuen Schritt zu Gott zu machen. Ist die Gelegenheit, deine Beziehung zu Gott zu erneuern? Und du bist vielleicht Schritte gegangen in der Vergangenheit, du bist vielleicht schon viele Schritte mit Jesus gegangen. Aber manchmal kommen wir zwischendurch auf andere Wege. Oder wir sind verunsichert oder wir werden müde oder verzagt. Dann ist es gut, neu zu starten. Und wenn du einfach straight auf dem Weg mit Jesus bist, dann lass dich ermutigen von dieser Botschaft. Und sag nicht, ach, ich bin heute nicht gemeint. Sondern lass dich ermutigen und lass dich neu anstecken mit Begeisterung dafür, was er für dich getan hat. Lass dich versöhnen mit Gott. Es geht um Versöhnung. Und da ist die erste Frage, warum ist Versöhnung nötig? Und die zweite Frage ist, worauf baut die Versöhnung? Und die dritte Frage, wie geht das dann? Wie lassen wir uns versöhnen? Also, warum ist Versöhnung nötig? Kann man ganz grundsätzlich beantworten. Versöhnung ist immer da nötig, wo Beziehungen beschädigt sind oder sogar zerstört. Ja, da wo Beziehungen beschädigt oder zerstört sind, da ist Versöhnung nötig, wenn man nicht in diesem Zustand bleiben will, natürlich. Ob Versöhnung dann auch möglich ist, das liegt am guten Willen der Beteiligten letztlich. Da reicht es auch nicht aus, wenn einer die Versöhnung will, sondern dazu gehören zwei. Wir haben vor einer Weile hier im Themengottesdienst über Vergebung gesprochen und auch über den Unterschied. Ja, du kannst jemandem vergeben, der überhaupt nicht bereit ist, sich auf irgendein Gespräch einzulassen. Das ist deine Entscheidung. Es ist leichter natürlich, wenn man sich gemeinsam sozusagen schluchzend in den Arm liegt. Aber selbst wenn der andere völlig hart ist, kannst du trotzdem ihm vergeben. Du kannst sogar jemandem vergeben, der schon gestorben ist und überhaupt nicht mehr reagieren kann. Aber du kannst dich mit dem nicht versöhnen, weil da beide bereit sein müssen, sich auf diesen Weg, der es auch ist, einzulassen. Wie stehen wir als Menschen vor Gott? Das war eben die Frage. Da gibt's manche Missverständnisse. Manche denken, naja, Gott wird sich schon freuen, wenn ich überhaupt zu ihm komme, wenn ich überhaupt nach ihm frage. Machen ja heute nicht mehr so viele in unserem Land. Da muss man ja froh sein um jeden, der überhaupt mal sich blicken lässt, so ungefähr. Oder, ja, nach dem Dichter, wer immer strebend sich bemüht. Also wenn ich mich hier anstrenge, dann wird Gott das schon anerkennen. Oder Gott kennt mich durch und durch, das sagen wir immer wieder, dann weiß der auch, wir sind nicht vollkommen, nobody is perfect. Und dann wird ihm nichts anderes übrig bleiben, als mal fünfe gerade sein zu lassen. Und die alte Frage, die Martin Luther umgetrieben hat, war ja, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Also mit anderen Worten, wie kann ich vor Gott bestehen? Und für viele Leute ist das überhaupt nicht die Frage. Wie kann ich vor Gott bestehen? Höchstens ist die Frage umgekehrt. Wie kann Gott wohl bestehen vor meinen kritischen Fragen zum Zustand der Welt? Also wenn es ihn denn geben sollte, dann wandert er schnurstracks auf die Anklagebank. Ja, nach dem Motto, ob es Gott gibt, werde ich ja schon sehen, wenn ich sterbe, und dann muss er mir aber erstmal ein paar Fragen beantworten. Weiß ich, ob du so in so einer Haltung, ob dir das schon mal begegnet ist. Treffe ich immer mal wieder. Denke ich, naja, viel Erfolg. Die Bibel zeigt uns eine andere Realität, wenn wir es denn hören wollen, wenn wir uns darauf einlassen wollen. Das ist ein paar Verse weiter vorne. In 2. Korinther 5, Vers 10 sagt Paulus, wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten, es sei gut oder böse. Also, die Bibel ist ganz eindeutig, nicht Gott muss sich rechtfertigen. Warum hast du Stechmücken geschaffen? Und ja, sondern wir müssen uns rechtfertigen vor ihm. Wir müssen offenbar werden mit allem, was wir getan haben. Verantwortung übernehmen für unser Leben. Im Römerbrief macht Paulus eine Aussage über den Zustand der Menschheit. Und diese Aussage ist sehr ernüchternd. Vielleicht willst du das gar nicht so annehmen, dass das so ist. Römer 1, ab Vers 18. Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alles gottlose Wesen und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Hast du das schon mal erlebt, dass Menschen die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten? Das soll es geben in dieser Welt. Und manchmal sind wir selbst diejenigen, die niederhalten. Darüber ist Gottes Zorn offenbart. Denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar, denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt, so dass sie keine Entschuldigung haben. Denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen, noch ihm gedankt, sondern sind dem Nichtigen verfallen in ihren Gedanken und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild gleich dem eines vergänglichen Menschen und der Vögel und der Vierfüßigen und der kriechenden Tiere. Später heißt es, sie haben das Geschöpf verehrt und ihm gedient anstatt dem Schöpfer. Also Gottes Zorn ist offenbar über alle Ungerechtigkeit, über alle Gottlosigkeit, darüber, wie wir immer wieder die Wahrheit verdrehen. Selbst das, was wir von Gott erkennen, so ein Bild gesehen, also so eine Geschichte, da sitzt jemand auf dem Berg und sagt, Herr, wenn es dich denn gibt, dann musst du mir ein Zeichen geben, damit ich an dich glaube. Und dann geht die Sonne auf, ein majestätischer Sonnenaufgang, dann singen die Vögel und er sieht das Bergpanorama ringsum, dann geht die Sonne unter, Milliarden von Sternen ziehen über ihm die Runde oder die Erde dreht sich drunter weg, wie auch immer. Die Sonne geht wieder auf, wieder ein majestätischer Sonnenaufgang und er sitzt da und sagt, also Gott, ich warte. Ja, Paulus sagt, in der Schöpfung können wir viel erkennen. Trotzdem haben Menschen nicht Gott gedankt. Römer 5 geht noch weiter auf einer persönlichen Ebene und sagt, dass wir Feinde Gottes waren, gefangen in Rebellion gegen einen guten, gerechten Gott. Und wer Gott nicht anerkennt als seinen Herrn, der ist heute noch in dieser Rebellion. Jesus spricht mal über die Güte des himmlischen Vaters und macht diese Güte deutlich im Kontrast zu uns und sagt, das ist eigentlich gar nicht sein Thema an der Stelle. Er sagt das nur so nebenbei, wenn schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben gebt, wie viel mehr euer guter Vater im Himmel. Und Epheserbrief geht noch weiter. Der sieht uns nicht nur unsere Beziehung zu Gott zerstört, sondern damit unser ganzes Leben, indem er sagt, ihr wart tot in euren Sünden. Und Gott hat euch lebendig gemacht, euch, die ihr gläubig seid. Das ist das ultimative Urteil. Also Gottes Zorn ist vom Himmel her offenbart. Das ist nach der Bibel die Realität, so sieht Gott uns in unserer Sünde. Und ich will nicht meine Aufgabe, das euch plausibel zu machen, aber einfach die Bitte, schaut euch mal in dieser Welt um, als sündhafte, unvollkommene Wesen, das werdet ihr mir zugestehen, dass ihr das seid, ich auch, und dann geht ein bisschen durch die Welt, lest Zeitungen, ohne zornig zu werden, über Ungerechtigkeit. Ich weiß nicht, wer das hinkriegt. Und jetzt stell dir vor, du bist nicht du, sondern du bist ein vollkommener, heiliger Gott, der eben nicht über allem schwebt und sagt, ist mir alles egal, eben Gott, den sich die Philosophen ausgedacht haben, sondern der emotional involviert ist. Wie kann er nicht, also es wäre unverständlich, wenn Gott nicht zornig wäre über die Sünde. Gott ist aber eben nicht nur über die Sünde von irgendwelchen anderen Leuten, die ich auch blöd finde, sondern auch über meine Sünde. Da wird es persönlich. Wir brauchen Versöhnung. Worauf baut die Versöhnung, ist die zweite Frage. Die Botschaft hier von Paulus in 2. Korinther 5 ist ja, die Versöhnung ist bereit. Er sagt nicht, bitte fastet 40 Tage und schaut, ob Gott bereit ist, sich mit euch zu versöhnen. Er sagt, ich bin ein Bote von dieser Versöhnung, die im Angebot ist. Und ich lade euch ein, lasst euch versöhnen mit Gott. Mit anderen Worten, das Angebot liegt auf dem Tisch. Und wir müssen es nur empfangen. Das ist wirklich gute Nachricht. Wie geschieht Versöhnung normalerweise? Normalerweise muss jemand die Initiative ergreifen. Das wird in der Regel der Schuldige sein, weil der ein Interesse hat, Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Ja, ich habe das vermasselt, ich habe schlimme Dinge getan und jetzt versuche ich, Wiederherstellung zu erreichen. Gerichte erkennen dann sowas an unter Umständen, wenn der Angeklagte Reue gezeigt hat und Schritte der Wiederherstellung in irgendeiner Weise versucht hat zu tun. Oder umgekehrt, da ist jemand, der sitzt nur, hält sich den Aktendeckel vors Gesicht, wie wir es jetzt aus München immer sehen, und rührt sich kein Stück. Das wird dann Auswirkungen haben. Also normalerweise wird der Schuldige die Initiative ergreifen, wird um Versöhnung bitten, wird um Vergebung bitten. Und wenn der andere, der geschädigt wurde, bereit ist zu vergeben, das ist ja wiederum dessen freie Entscheidung, dann ist es vielleicht auch möglich, wieder Vertrauen aufzubauen, Beziehungen wieder herzustellen. Darum geht es ja bei Versöhnung. Also, um das nochmal zu unterscheiden, Vergebung heißt, ich halte dir das nicht mehr vor, ich klage dich nicht mehr an, wegen dem, was du an mir getan hast, ich trage auch für meine Seite den Groll nicht mehr spazieren, der mich selber runterdrückt und mich schädigt, als der geschädigt wurde. Aber dann lasse ich dich auch sein und du lässt mich bitte sein. Also ich kann dir vergeben und kann aber auch sagen, ich möchte dich aber eigentlich nicht so gern mehr in meiner Nähe haben. Ja, das kann zusammengehen, gerade wenn es um wirklich schmerzhafte Dinge geht. So, ich habe Frieden darüber, was mein Vater mir angetan hat, aber wir sind geschiedene Leute. Versöhnung heißt, dass Beziehung wiederhergestellt wird. Und das kann auf der Grundlage von Vergebung vielleicht wachsen, wenn beide dazu bereit sind, sich so auch wieder verletzlich zu machen. Das gehört ja dazu. Wenn du dich neu auf jemanden einlässt, der dir einmal wehgetan hat, dann setzt du dich auch dem Risiko aus, dass er dich wieder verletzt. Und mancher sagt, nie wieder. So, wenn es jetzt aber um die Versöhnung mit Gott geht, dann sind wir in einer aussichtslosen Lage, könnte man meinen. Was wollen wir anbieten? Wie wollen wir Besserung geloben? Gott kennt unser Herz durch und durch. Er wird auch nicht sagen können, naja, ich weiß ja, jeder macht mal Fehler, ich ja auch. Ja, will ich nicht so sein. Also nüchtern betrachtet sind wir aussichtslose Fälle gegenüber einem heiligen, ewigen Gott. Jeder Mensch würde da sagen, nee, komm, lass gut sein. Lieber Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende oder so. Aber, hier kommt das göttliche Aber. Achtet mal drauf, wenn ihr die Bibel lest, wo das Wort Aber vorkommt. Oder dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich mit deiner rechten Hand. Und im Epheserbrief habe ich gerade schon gesagt, also heißt es, dass wir tot waren in unseren Sünden und man denkt, okay, ja, damit ist die Geschichte erledigt. Hier geht es nicht weiter. Was soll jetzt noch kommen? Und in Vers 4 geht es dann weiter. Epheser 2, Vers 4. Aber Gott. Das sind zwei Worte, die eigentlich das Evangelium in sich tragen. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, nochmal zur Erinnerung, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Aber Gott, mal fragen, was ist hier unser Anteil hier dran? Ja, wir empfangen. Gott in seiner Barmherzigkeit, mit der er uns geliebt hat, hat er uns, die wir tot waren, lebendig gemacht. Da bist du ziemlich unbeteiligt an dieser Seite, an dieser Stelle. Es ist sein Handeln, seine Liebe, seine Gnade. Und in Römer 8, sagt Paulus, was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Wieder, aber es war dem Fleisch unmöglich, aber Gott, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch, damit die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert in uns erfüllt würde, die wir nun nicht mehr nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Rösel könnte jetzt diesen Vers ganz genau angucken, all die Wendungen. Mir geht's darum, das, was uns unmöglich war, das tat Gott. Aber Gott. Und nochmal Römer 5, Vers 10. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig gerettet werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt worden sind. Also wir waren Feinde, jetzt sind wir versöhnt, sagt Paulus hier den Christen. Und jetzt wieder sind wir wieder in 2. Korinther 5. Es geht ein bisschen rund heute. Noch in Fahrt von gestern vom Seminar. Vers 19. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hatte unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Also da, wo wir rettungslos verloren sind, um das zu bündeln, diese verschiedenen Bibelworte, aber es ist wichtig, dass wir auf Gottes Wort direkt hören. Da, wo wir rettungslos verloren sind, wo wir keine Chance haben, da ergreift Gott selbst die Initiative. Da macht er sich auf, damit wir zu ihm kommen können. Weil wenn wir können uns zwar aufmachen, aber wir werden nicht ankommen, weil die Distanz zu groß ist, wenn wir tot sind in unseren Sünden. Aber er macht sich auf und er überbrückt diese Trennung. Es ist ein großes Thema mit dem Kreuz, mit dem Tod Jesu, mit der Versöhnung. Und es gibt da verschiedene Missverständnisse. Die gehen in entgegengesetzte Richtungen. Und vielleicht seid ihr denen schon begegnet, vielleicht seid ihr selbst an diesen Gedanken dran. Da ist einmal ein Bild, was manche so haben und manche sagen nur, nee, so kann's ja nicht sein und lehnen deshalb fast das ganze Kreuz ab, dass man denkt, da ist also eine zornige, rachsüchtige Gottheit, wie in irgendwelchen alten Sagen aus der Antike, die sich schon freut darauf, die Menschheit zu vernichten, bis dann im letzten Moment diese rachsüchtige Gottheit durch ein Menschenopfer besänftigt wird durch den Tod Jesu. Ja, also wie aus irgendeinem alten Sandalenfilm oder so. Das ist so ein Bild, was manche Leute haben von dem Sühneopfer Christi. Sagen, was ist das denn für ein Gott? Und dann gibt's Richard Dawkins in England, diesen Atheisten, der eine Bewegung gegründet hat, die sich die Brights nennt, also die Cleveren, die Klugen. Ich möchte erinnern an Römer 1, da sie sich selbst für weise hielten. Richard Dawkins spricht von Gott als einem kosmischen Kinderschänder, wenn der seinen eigenen Sohn opfert und so weiter. Ich möchte das gar nicht weiter zitieren. Aber das ist dieses Bild, also so eine grausame Gottheit, der man irgendwelche Menschen zum Fraß vorwerfen muss, damit ihr Zorn verraucht. Auf der anderen Seite, gerade die Leute, die davon abgestoßen sind, gehen dann natürlich ins andere Extrem und sagen, Gott hat gar kein Problem mit uns. Gott ist doch die Liebe. Wir haben nur ein Problem mit Gott. Und Jesus kommt und ersetzt dieses dunkle Bild eines zornigen Gottes durch das helle Bild eines Gottes voller Liebe. Ja, ihr habt das alles falsch verstanden mit dem Zorn. Das war gar nicht so gemeint. Und am Kreuz, wenn das dann überhaupt noch eine Bedeutung hat, demonstriert er vielleicht dann auch die Größe seiner Liebe. Oder Jesus demonstriert seine Ohnmacht und sagt, mir geht's auch nicht anders als euch. Und an beiden Seiten ist etwas dran. Deshalb haben sie beide ihren Reiz. Die erste Sicht, die ich natürlich sehr zugespitzt formuliert habe, die hat zumindest verstanden, dass unsere Sünde uns tatsächlich von Gott trennt. Dass da wirklich ein reales Problem ist und nicht nur ein Problem in unserem Denken. Der heilige, gerechte Gott ist wirklich zornig über die Sünde. Lesen wir in der Bibel immer und immer wieder. Und in seiner Gerechtigkeit muss er unsere Sünde strafen. Und der Lohn der Sünde, sagt uns Gottes Wort, ist der Tod. Aber, und das ist das Entscheidende, was hier verpasst wird, aber diese Versöhnung muss Gott nicht abgerungen werden, wie einem launischen Tyrannen. Ja, ich gehe jetzt zu dem hin und lege nochmal ein gutes Wort ein, vielleicht werde ich selber einen Kopf kürzer gemacht. Denk gerade, ihr habt die Bilder vor Augen, ja. Sondern er selbst ergreift die Initiative, das wird hier verpasst. Er selbst macht sich auf den Weg. Er selbst hat sich verzerrt vor Liebe zu diesen Rebellen. Sagt, ich will ohne sie nicht sein. Ihre Sünde ist ein Gräuel, aber ich will trotzdem nicht ohne sie sein. Und deshalb ist er selbst auf den Plan getreten. Und das Entscheidende ist hier im Vers 19, denn Gott war in Christus und er versöhnte die Welt mit sich selber. Nicht da war der Vater, der war stinksauer und Jesus hat dann mal ein gutes Wort eingelegt und gesagt, gut, dann opfer ich mich halt. Und manche Leute sagen dann, ja, Jesus finde ich gut, aber der Vater ist mir nicht geheuer. Spielt dann manchmal auch der eigene Vater eine Rolle, wie man den erlebt hat. Gott war in Christus und er versöhnte die Welt mit sich selber. Also er hat nicht irgendeinen Dummen gesucht als Bauernopfer und dann schließlich Jesus gefunden. Sagt, du musst jetzt leider über die Klinge springen. Sondern in Jesus wird Gott ja selbst Mensch. Der, der diesen Anspruch an uns hat, zu Recht, der ist es, der sich auf den Weg macht, ihn dafür zu bezahlen. In Jesus wirbt Gott selbst um seine Menschen. In Jesus stirbt Gott selbst für unsere Sünden. In Jesus übernimmt der Richter selbst die Strafe. Im alten Passionslied aus dem 17. Jahrhundert ist es auf den Punkt gebracht, wie wunderbarlich ist doch diese Strafe. Der gute Hirte leidet für die Schafe. Die Schuld bezahlt der Herr, der Gerechte für seine Knechte. Und das im 17. Jahrhundert, Feudalsystem und so weiter, ja. Der Fromme stirbt, der recht und richtig wandelt. Der Böse lebt, der wider Gott gehandelt. Also ich zum Beispiel. Der Mensch verdient den Tod und ist entgangen. Gott wird gefangen. Das ist das Wunder. Das ist das Wunder. Er hat den, Vers 21, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Er hat nicht einfach das Scheckheft rausgezogen und hat irgendwie die Strafe halt bezahlt. Na gut, übernehme ich das halt. Er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Jesus wird zur Sünde. Wir werden Gerechtigkeit. Das ist nicht zu fassen eigentlich. Martin Luther hat von dem fröhlichen Tausch gesprochen. Das ist genau das, was hier beschrieben wird. Meine Sünde für ihn, meine Strafe für ihn ist das nicht so fröhlich. Seine Gerechtigkeit für mich. Und für ihn ist es dann doch auch eine fröhliche Sache, weil er uns so sehr liebt, weil er uns bei sich haben möchte in Ewigkeit. Und deshalb bereit ist, diesen Preis zu bezahlen. Und nebenbei gesagt, wenn du dich fragst, was du wert bist, wenn du dich fragst, ob du geliebt bist, sind so viele Menschen, tut mir in der Seele weh, die an der Stelle den Boden unter den Füßen verlieren, weil ihnen eingeimpft wurde, du bist nichts wert, und du bist nur was wert, wenn du was leistest, wenn du funktionierst, wenn du dich an die Spielregeln hältst und so weiter. Wenn du das wissen willst, was du wert bist, ob du geliebt bist, dann schau, was Jesus bereit gewesen ist, für dich zu tun. Was er bereit gewesen ist, für dich zu zahlen. Sich selbst. Der Vater hat Gemeinschaft mit dem Sohn in alle Ewigkeit gehabt. Sie waren immer aufs Engste verbunden, auf eine Weise, wie wir es uns als Menschen nicht vorstellen können. Und die beiden, Gott in sich, ja, kommen wir an die Grenzen mit der Dreieinigkeit, kommen überein, dass Jesus in den Tod geht, in die Trennung von Gott. Und das war keine Show, als er geschrien hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Sondern es war das, was hier Paulus sagt, er hat ihn zur Sünde gemacht. In diese Gottverlassenheit ist er freiwillig hineingegangen. Jesus wird unsere Sünde, wir werden seine Gerechtigkeit. Und deshalb rechnet Gott uns unsere Sünden nicht zu. Nicht, weil sie nicht real wären, nicht, weil das alles nicht so wichtig ist, sondern weil Jesus selbst auf den Plan getreten ist, Gott selbst in Christus. Also worauf baut die Versöhnung auf? Auf Gottes heilige Liebe zu dir und zu mir und zu Herrn Erdogan in der Türkei und zu Menschen, die dir Leid getan haben und zu, ja, du kannst die Liste fortsetzen. zu den Menschen, die seit Jahrhunderten daran sind, diese Erde zu zerstören. Und wir gehören zu ihnen. Gottes heilige Liebe und deshalb das vollkommene Opfer des Gottessohns am Kreuz. Jetzt die Frage, wie kommt das zu uns? Wie lassen wir uns versöhnen? Wann geschieht die Versöhnung zwischen Gott und Welt? Wann findet das statt? Jetzt sagt Paulus in Vers 19, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Das heißt, das ist geschehen am Kreuz. Nochmal Römer 5, Vers 10 hatten wir schon gelesen, da wird es noch deutlicher. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden? Durch den Tod seines Sohnes ist es geschehen und wir denken in Zeit und Raum und sagen, Moment mal, da war ich ja noch gar nicht da, da habe ich noch gar nichts verbrochen gehabt. Aber das ist der Ort, wo Jesus gehandelt hat. Kolosser 1 noch, es hat Gott wohlgefallen, Vers 19, dass in ihm, in Christus, alle Fülle wohnen sollte und er durch ihn alles mit sich versöhnte, es sei auf Erden oder im Himmel, indem so, jetzt auch wieder an. Es ist geschehen. Und was hat Jesus am Kreuz gesagt? Er hat gesagt, das war jetzt ein guter Anfang. Ich habe mal die Grundlage gelegt, dass die Leute jetzt aktiv werden können. Nein, er hat gesagt, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Der Ausgang ist geklärt. Es ist nicht ungewiss, ob das funktioniert. Es ist nicht ungewiss, ob Gott das annehmen wird. Wenn du einem Moslem erzählst, dass du Gewissheit hast, dass du Vergebung hast, dass du mit Gott versöhnt bist, wird er dir vorwerfen, dass du Gotteslästerung betreibst. Ja, wie selbstgewiss kann man denn sein? Wie kann man sich denn einbilden, Gottes Geheimnisse zu kennen? Und normalerweise hätte er auch recht. Im Islam ist es so, sie bekennen zwar immer wieder, dass Gott der Allbarmherzige ist, aber am Ende heißt es, wird das Schwert des Propheten aufgespannt zwischen zwei Bergen und alle müssen drüber balancieren. Und wer es dann schafft, hat Glück gehabt. Und wer nicht, hat Pech gehabt und landet direkt in der Hölle. Es gibt da keine Gewissheit. Und wenn wir von uns aus denken würden, könnten wir auch keine Gewissheit haben. Aber er, Jesus, gibt uns Gewissheit, indem er uns seine Zusagen gibt in seinem Wort. Gott bindet sich an seine Zusagen. Das heißt, wir bilden uns nicht ein, Einblick zu kriegen irgendwie in die Geheimnisse Gottes, sondern Gott hat es uns offenbar gemacht. Das ist das Zeichen der Versöhnung, von dem Paulus spricht. Das ist das Zeichen der Versöhnung, was hier vorne steht. Dass wir wissen dürfen, die Versöhnung ist bereit. Es ist vollbracht. Jesus sagt, und das hört ihr von mir immer wieder, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Nicht, der muss ich erstmal bewähren. Den werde ich nicht hinausstoßen. Es ist ein für alle Mal klar. So, was heißt das jetzt? Manche sagen, ja, dann ist ja alles geritzt, dann ist alles erledigt für alle Menschen. Die Rechnung ist im Voraus bezahlt. Also müssen wir uns nicht mehr drum kümmern und wir können tun, was wir wollen. Jesus sagt, wer zu mir kommt. Er sagt nicht, wer nichts von mir wissen will. Den muss er nicht hinausstoßen, weil der draußen bleibt, freiwillig. Also, er ruft mich, so wie Paulus hier ruft, lasst euch versöhnen, kommt zu Jesus. Nehmt das Geschenk an, das ist nicht eine Leistung, die du erbringst. Ja, dein Vater und du, ihr habt gemeinsam dafür gesorgt, dass du ein Auto hast. Er hat's gekauft und hat den Schlüssel dir auf den Tisch gelegt und du hast den Schlüssel genommen. Habt ihr beide euren Teil getan, ne? Nein, es ist absolut sein Geschenk gewesen. Aber natürlich, wenn du den Schlüssel liegen lässt und dich dann beschwerst, warum kann ich nicht fahren, hast du irgendwas nicht kapiert. Also es geht nicht um irgendeine Kostenbeteiligung, sondern schlicht das Annehmen des Geschenks. Es gibt Leute, die das so behaupten, ja, die Versöhnung ist halt geritzt, das ist alles schon geklärt und wir müssen sozusagen nur noch die Information bekommen. Also die Rechnung ist schon bezahlt, die Leute wissen das nur noch nicht, die denken noch, sie müssten sie bezahlen möglicherweise und wir können ihnen das jetzt sagen, damit sie sich drüber freuen können. Aber spätestens an der Kasse würden sie es sowieso merken. Es gibt das unter Christen, ja, dass wir gar nicht wissen, welche Segnung wir empfangen haben. Und wir merken es dann erst an irgendeiner Stelle, sagen, wow, so viel hat Gott für mich. Das, da haben wir auch einen Auftrag aneinander, uns das klarzumachen von Gottes Wort her. Was haben wir denn alles empfangen? Was ist denn da alles da drin in diesem Geschenk? Aber wenn es darum geht, erstmal versöhnt zu werden, in diese Gemeinschaft mit Gott hineinzukommen, ist es etwas anders. Diese Versöhnung wird, die ist schon geschehen auf Golgatha, aber die wird für dich erst da wirksam, wo du sie annimmst für dich, wo du auf Jesus vertraust, wo du sagst, ja, das ist für mich. Wenn ich mich nicht versöhnen lasse, bin ich auch nicht versöhnt. Wir hatten gesagt, zur Versöhnung gehören zwei. Gott hat seinen überaus größeren Teil getan. Aber wenn ich mich nicht versöhnen lasse, bleibe ich getrennt in alle Ewigkeit. Dann bleibe ich objektiv unter Gottes Zorn und ohne Hoffnung auf Vergebung. Solange ich nicht die Hand ausstrecke und die Vergebung ergreife. Das ist eigentlich fast logisch. Also wie lasse ich mich versöhnen? Zunächst mal, das ist etwas, was wir bewusst oder unbewusst jede Woche tun, wenn wir hier Abendmahl feiern und das annehmen, ganz stofflich, ich gebe Gott Recht in seinem Urteil über mich. Wenn ich sage, ja, das war nötig, dass du am Kreuz gestorben bist, Jesus, sage ich eigentlich, ja, dieses Kreuz war für mich. Ich gebe ihm in seinem Urteil Recht. Das ist eine Demütigung. Da scheitern manche Leute an der Stelle. Sie sagen, also ein bisschen Hilfe von Gott, die nehme ich wohl gerne an. Aber mit diesem Todesurteil und so, das ist ein bisschen zu steil. Ich muss ihm Recht geben und dann ihm auch meine Schuld bekennen und ihm Vergebung bitten, soweit ich die Schuld erkannt habe. Ich muss nicht rumprokeln, ob da nicht noch irgendwo eine verborgene Sünde sein könnte. Und wenn ich die nicht rausgebuddelt habe, dann kriege ich keine Versöhnung. Aber das, was ich erkannt habe, wo ich genau weiß und vielleicht auch nur insgeheim weiß, ja, eigentlich hast du ja recht, das soll ich bekennen vor ihm. Um Vergebung bitten. Für das andere gibt es ein ganz kluges, weises Gebet in den Psalmen. Herr, verzeih mir die verborgene Sünde. Wer merkt, wie oft er fehlt. Aber Gott wird mir das auch Schritt für Schritt zeigen, wo noch Dinge sind. Ich gebe Gott mein Leben und sage ihm, ja, ich will in Gemeinschaft mit dir leben. Und ich setze mein Vertrauen nicht auf meine eigenen Möglichkeiten, sondern einzig und allein auf das Geschenk seiner Gnade aufgrund des Kreuzes. Das ist Glauben. Geht es nicht darum, dass ich für Fakten für richtig halte. Klar, das ist auch nötig. Wenn du nicht glaubst, dass Jesus am Kreuz gestorben ist für deine Sünden, dann nützt dir das andere auch nicht. Nur das allein reicht es nicht, weil der Teufel glaubt auch, dass Jesus für deine Sünden am Kreuz gestorben ist. Aber er bleibt in Rebellion gegen Gott. Also, vertraust du darauf für dich? So wie es von Abraham heißt, er glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Und dann geht es weiter, dass ich auch versöhnt lebe, wenn ich dieses Geschenk empfangen habe. Dass ich darin weitergehe, versöhnt mit Gott. Und das heißt, dass ich führe ein Leben auf seinen Wegen. Wenn wir ein bisschen weiter gucken im 2. Korintherbrief, Kapitel 6, also gleich im Anschluss, Direkt die nächsten Verse. Als Mitarbeiter aber ermahnen wir euch, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt. Denn er spricht, ich habe dich zur Zeit der Gnade erhört und habe dir am Tage des Heils geholfen. Siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Also, Gnade Gottes nicht vergeblich empfangen, dann wollen wir das auch weitertragen? Und eigentlich habe ich hier die falsche Stelle. nämlich ich meinte eigentlich Kapitel 7, die ersten zwei Verse, weil wir nun solche Verheißungen haben, meine Lieben, so lasst uns von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes uns reinigen und die Heiligung vollenden in der Furcht Gottes. Gebt uns Raum in euren Herzen und so weiter. Also, was tun wir mit unserem Körper, ist eine Frage. Gott hat uns wunderbar beschenkt mit Sexualität und er hat uns wunderbar beschenkt, dass er die Ehe gibt als Schutzraum für die Sexualität, den die das empfangen haben. Und macht dann sehr deutlich in seinem Wort, dass sexuelle Beziehungen außerhalb der Ehe nicht seinem Willen entsprechen. Und die Ehe ist nach durchgehendem Zeugnis der Bibel die Gemeinschaft zwischen einem Mann und einer Frau. Das muss man heute alles nochmal genauer erklären. Also, was tue ich mit meinem Körper, ist eine Frage. Eine andere Frage, was tue ich mit meinen Gedanken? Ist da Raum für Bitterkeit, für Verachtung, für Eitelkeit, für Zweifel, für Dinge, die ich als guter Christ nicht tue, aber doch denke? Nach dem Motto, was ich mit dem gerne mal machen würde, wenn ich den in die Finger kriegte, aber ich tue es ja nicht, ich bin ja fromm. Aber der Hass ist in meinem Kopf, in meinem Herzen. Ja, wenn ich merke, da sind unreine Dinge, dann kann ich damit wieder zu Jesus gehen und Vergebung empfangen und auch Veränderung. Ich lebe versöhnt, das fließt dann daraus auch mit meinen Mitmenschen. Wir haben schon gesehen, darauf habe ich nicht immer vollen Einfluss, weil zwei dazu gehören. Aber Paulus ist da wunderbar realistisch. Römer 12, Vers 18, habe ich euch auch schon oft gesagt, ist es möglich, so viel an euch liegt, habt mit allen Menschen Frieden. Ja, also wenn der andere nicht bereit ist, die ausgestreckte Hand nicht ergreift, kannst du nichts tun, außer ihn segnen, für ihn beten und weitermachen. Aber an dir soll es nicht scheitern, dass Versöhnung geschieht. Und es ist klar, dass das ein Weg ist, dass das nicht in den nächsten 5 Minuten, als du in allen Beziehungen versöhnt bist. Aber bist du bereit, dich auf diesen Weg zu machen mit Jesus, der sich auf einen viel weiteren Weg gemacht hat für dich? Also, die Einladung ist, lasst uns ernst machen mit dem Gott, der sich alles hat kosten lassen. Vielleicht ist das einfach auch noch ein Gedanke. Das ist nicht irgendeine Sache, die er so nebenbei auch noch liefert. Sagst hier, ich habe hier noch ein paar alte Umzugskartons, wenn du die brauchst, kannst du sie abholen, wenn nicht, bleiben sie halt auf dem Dachboden. Nein, er hat es sich alles kosten lassen, diese Versöhnung bereit zu machen für dich. Und dann mache ich dir Mut, auch darauf einzugehen und ernst zu machen. Und wenn du gestolpert bist, dann stehe wieder auf. Er hilft dir wieder auf und komm zurück zu ihm. Und seine Reaktion, die darfst du schon wissen. Lies Lukas 15, der Sohn, der abgestürzt ist und der sich auf den Heimweg gemacht hat. Der Vater hat ihn gar nicht ausreden lassen, hat seine Arme um ihn geschlagen. Wir müssen doch feiern und fröhlich sein, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein, heißt es da. Und so ist Gott fröhlich über jeden, der zu ihm kommt. Und dieses Mahl, was die da feiern, das hat eine kleine Widerspiegelung in dem Mahl, was wir hier feiern. Wenn wir hier kein Mastkalb haben, ein bisschen Brot, ein bisschen Saft. Aber es erinnert uns an dieses Mahl. So sind wir nun Botschafter an Christi Statt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Ich glaube, Gott ruft nicht nur Paulus, er ruft jeden von uns, auch ein Botschafter der Versöhnung zu sein. Das weiterzutragen, andere einzuladen. Lass dich versöhnen mit Gott. Amen. Jesus, wir danken dir für deine Liebe. Wir danken dir für dein Opfer. Wir danken dir für deine Bereitschaft, alles zu geben. Du hast es nicht gemusst. Du hättest es bleiben lassen können. Vater hat dich nicht gezwungen, aber du wolltest nicht ohne uns sein und ohne die vielen, die noch ohne dich sind jetzt. Du hast die Versöhnung aufgerichtet und du lädst uns jetzt ein. Halleluja. Lass uns einfach einen Moment still sein. Vielleicht möchtest du jetzt gleich in der Stille Jesus deine Antwort geben. Wir werden dann mit einem Lied übergehen, dann noch zur Feier des Abendmahls.